Hallo und herzlich willkommen zum 596. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne.
Hallo Alex, hallo liebe Hörende.
Ja, wir wollen heute ein wenig über Ender Magnolia Bloom in the Mist sprechen. Ein schönes Metroidvania, das muss ich gerade überlegen, wann es erschienen ist nochmal.
Das im Moment, wie, wann es erschienen ist?
Ja, genau, wann es auf der Switch erschienen ist, war im Januar, meine ich.
Genau, Januar 25 ist es erschienen.
Genau, im Jahr, 22. Januar war es, ganz genau.
Ja. Du kommst vielleicht deswegen durcheinander, weil es schon im März 2024 für Steam im Early Access zu kriegen war.
Ganz genau, deswegen, das war es nämlich. Ich wusste, es gab eine frühere Version, die aber nicht für die Switch erhältlich war. Deswegen war ich erst überlegen, ob es jetzt, aber nee, dann war es die Early Access Version, okay. Das ist der Nachfolger von Enderly's Quietus of the Night.
Ich verstehe ja nicht, warum die so lange Titel haben, wenn sie den jedes Mal komplett ändern für die nächste Version.
Ja, das ist damals 2021. Ich meine, im Juni war es auf der Switch und auf dem PC erschienen.
Ja, kann gut sein.
Wobei ich glaube auch die Xbox-Version im Juni. Ich glaube nur die PC-Version ist im einen Monat später dann erschienen, im Juli.
Ja.
Kamen sie alle relativ zeitnah. Ja, wie gesagt, Metroidvania von AdGlobe und Livewire.
Zu Ender Lilies und Ender Magnolia gibt es übrigens sehr, sehr gut geschriebene, fantastische NMAC-Tests von mir.
Genau. Man darf ja ein bisschen Werbung drüber machen. Und von mir gibt es auch dazu Tests, und zwar auf meiner Seite, auf thelostdungeon.de. Also wenn ihr da auch noch zwei Tests jeweils haben wollt, könnt ihr da auch noch mal raufschauen.
Hervorragend.
Ja, wir haben uns beide sehr ausgiebig mit den beiden Spielen beschäftigt. Ich war ja schon damals bei Ender Lilies sehr begeistert von dem Spiel. Wir hatten ja auch damals im Podcast 392 drüber gesprochen, wir beide.
Genau.
Und ja, ich mochte Ender Lilies damals wirklich gerne und habe mich, als dann klar war, es kommt ein Nachfolger von dem Spiel, sehr drauf gefreut.
Ich auch. Ich mochte das nämlich tatsächlich auch. Ich fand es aber in der Steuerung noch ein bisschen clunky. Also ja. nicht so weich und elegant, wie ich es gern gehabt hätte.
Das und stimmt. Also es hatte seine Macken, Ender Lilies, die man sagen muss, kann man vorab schon mal verraten, Ender Magnolia deutlich ausgeglichen hat.
Ja.
Ja.
Also hier habe ich bei der Steuerung absolut nichts zu bemängeln. Die ist sehr gelungen.
Nee, ich auch nicht. Ich überlege gerade, ich meine, es müsste auch das erste Spiel von dem Hauptstudio sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, AdGlobe und Livewire dahinter. Ich überlege gerade, AdGlobe hat andere Spiele schon gemacht, soweit ich im Kopf habe. Ich weiß noch nicht, ob sie vor Ender Lilies schon andere hatten oder erst danach.
Da bin ich auch nicht bewandert.
Und bei Livewire bin ich mir gerade komplett unsicher, was die noch sonst gemacht hat. Ich meine, Publisher bei Nary Haze, klar, die haben verschiedene andere Sachen noch veröffentlicht gehabt. Jetzt nicht super viel, aber ich glaube, ein anderes Spiel zwischen den beiden hatten sie veröffentlicht. Aber statt Livewire, also soweit ich jetzt gerade sehe, ich habe es nochmal schnell nachgeschaut, ist das erste Spiel von beiden. Von AdGlobe und Livewire war es das erste Spiel anscheinend.
Harvestella ist von denen.
Das erste größere. Harvestella ist von denen. Aber es kam erst nach Ender Lilies, meine
ich. Ja, ich glaube auch.
Ja, Harvestella habe ich auch gespielt. Das war von Square Enix, meine ich, gepublished. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja. Auf alle Fälle, ja, wir wollen auch gar nicht zu lange drüber reden, was jetzt die Entwickler hier andere Spiele hatten. Es geht um die beiden, also es geht genauso um Ender Magnolia, Bloom in the Mist. Das, wie ich finde, den schöneren Untertitel hat, weil er einfacher zu merken ist.
Ja. Ach, witzig. Ich muss gerade unterbrechen, weil ich nämlich diese Seite von Livewire, die japanische, angucke und mir live übersetzen lasse. Und da steht natürlich als Veröffentlichungsplattform Nintendo Switch und Dampf.
Ja, da kannst du froh sein, dass noch Nintendo Switch da steht. Ich habe das sehr oft, wenn sowas ist, dann steht da Nintendo Schalter.
Sag schön. Sehr gut.
Das habe ich sehr, sehr oft. Da gab es eine Zeit lang den Fehler auf Amazon, dass bei sehr vielen Spielen von kleineren Studios und Publishern in der Retail-Version dann als System Nintendo Schalter angegeben war und nicht Nintendo Switch, weil die einfach alles per Google-Übersetzer oder was weiß ich übersetzt haben.
Mhm.
Da stand das dann sehr häufig in der deutschen Beschreibung mit Nintendo Schalter drin.
Ja, aber.
Ja. Aber ja, nee, sowas finde ich immer sehr lustig. Gut, also Ender Magnolia, dieses Jahr im Januar erschienen, auch für die Switch natürlich. Ich weiß nicht, du hast auf der Switch, glaube ich, gespielt.
Ja, genau.
Beide Teile.
Ja, richtig. Ich habe die beide als Testmuster bekommen und deswegen auch logischerweise den Test geschrieben.
Ja, weil ich hatte sie beide nicht auf der Switch gespielt. Ich habe den in der Lilies auf der Xbox Series X gespielt und den in der Magnolia jetzt auf der PS5.
Ja.
Aber inhaltlich natürlich kein Unterschied. Technisch könnte das noch interessant werden. Aber ich würde sagen, erstmal reden wir über das Spiel an sich. Wir haben ja schon gesagt, das ist ein 2D-Action-RPG im Metroidvania-Stil.
Ist das ein RPG, wenn man ein paar Dinge verändern kann?
Ja, es ist immer nur die Diskussion. Heutzutage könnte man eigentlich fast jedes Spiel als RPG bezeichnen. So gesehen hat sogar schon FIFA-Rollenspielelemente gehabt.
Ich würde sagen, das ist deswegen, kein RPG, weil du kannst zwar mit Leuten reden und du kannst auch ein paar deiner Stats verbessern, aber trotzdem ist es ja deswegen nicht unbedingt ein RPG, oder?
Ja, sagen wir, es ist ein Metroidvania mit Rollenspielelementen.
Na gut, okay, ja, da kann ich mich drauf einlassen.
Ja, weil Rollenspielelemente sind ja drinnen, aber da ist halt wirklich der Punkt, weil es hat, wie gesagt, so gut wie jedes Spiel heutzutage Rollenspielelemente bekommen.
Ja.
Ich meine, sogar die Westing-Spiele haben sowas teilweise schon gehabt und so in den Einzelspieler-Modi und so. Deswegen, klassisches Rollenspiel wahrscheinlich eher nicht, eher Metroidvania halt. Und da ist es, man muss sagen, schon Castlevania Symphony of the Night hat Rollenspielelemente. Also im Endeffekt ist es ein Kernelement von Metroidvania.
Das stimmt. Ja, das stimmt schon.
Also, ja. Nee, also Metroidvania nehmen wir mal als Genre hier. Ja. Fokus ist Einzelspieler. Es gibt wie beim Vorgänger keinen Mehrspielermodus.
Den es aber auch nicht braucht, finde ich. Also, ne, gerade Metroidvania, die spielen sich ja auch hervorragend gemeinsam alleine. Also, einer spielt und alle anderen gucken zu und überlegen gemeinsam, was Sache ist, wenn man denn überhaupt Mehrspieler braucht. Also, ich finde, das funktioniert sehr gut alleine.
Für mich sind Metroidvania Spiele, auf die ich mich dann also voll einlasse. Am besten ist es, wenn sie eine gute Geschichte erzählen, wenn die Atmosphäre stimmt und vor allem, wenn dieses Metroidvania Gameplay, also dieses Erkunden der Welt mit neuen Items, die ich dann bekomme, die mit der neue Orte öffnen und so weiter, wenn das funktioniert gut,
ja,
dann ist für mich ein Metroidvania, auf das ich mich einlasse. Da brauche ich keinen Mehrspielermodus oder sowas.
Richtig, ja.
Will ich sogar nicht mehr haben.
Genau. Für mich macht es auch ein Spiel eher abschrecken, wenn da steht Mehrspielermodus.
Ja, kommt aufs Genre an, wie gesagt. Also wenn es zum Beispiel sowas ist wie ein Wrestling-Spiel oder also ein Sportspiel allgemein, dann sage ich, ja, okay, da ist es Standard. Aber wenn zum Beispiel Personen im Spiel jetzt dabei stehen würde, wie jetzt Ender Magnolia, würde ich erstmal skeptisch sein, ja, was da der Mehrspieler-Integration, ja, ist. Wenn es jetzt so eine Integration ist wie bei Mario Galaxy, dass dann zweiter Spieler, also eine zweite Person da irgendwie, was weiß ich, unterstützend beitragen kann, dann sag ich, ja, okay.
Ich spiele Mario, aber du spielst die Mütze.
Hm. Ja, zum Beispiel. Aber sowas sehe ich dann ein, ja, okay, das ist ein Unterstützungsmodus, gerade wenn man mit der Familie spielt, genau, oder sowas. Ja, ja. Mit den Kindern vielleicht oder sowas.
Aber gerade dieses Spiel hier, das habe ich halt alleine gespielt und meine gesamte Familie hat zugeguckt, weil es ist nicht wirklich so gruselig, dass Kinder, meine sind jetzt 10 und 12, da nicht zugucken könnten. Und wir haben halt alle gemeinsam überlegt, okay, wie kommt man denn hier ran, wie kommt man denn da weiter, so solche Dinge. Also es funktioniert schon durchaus Multiplayer-mäßig, aber es ist eben nur ein Alleine-Spiel.
Genau, es hat eine düstere Atmosphäre, das muss man sagen, das wie der Vorgänger.
Genau, vielleicht sogar noch ein Stück düsterer.
Würde ich auch sagen, das ist noch ein Tick düster als der erste Teil. Anders düster außerdem, also ich finde hier ist die Story jetzt in Ender Magnolia ist noch mal ein bisschen mehr Story drin als in Ender Lilies, auch wenn Ender Lilies schon viel Story hatte. Und die Atmosphäre ist manchmal auch durch die Geschichte noch mal ein bisschen ernster und düsterer.
Ja.
Wobei man jetzt nicht sagen könnte, dass ein Vorgänger nicht der Fall war. Aber wenn wir schon bei der Story sind, worum geht's eigentlich in dem Spiel?
Ja, gute Frage. Also es geht wohl, wir spielen Lilac, eine Stimmerin, die ist in dieser Welt, eine sehr düstere Welt. Und das war mal ein großes Reich, wo offensichtlich Homunkuli gelebt haben. Und diese Homunkuli quasi Lebewesen, die aber gemacht worden sind, die sind zum Teil wahnsinnig geworden. Und manche von denen sind freundlich zu uns. Die erste, die wir begegnen, heißt Nola. Und das ist dann auch diejenige, die uns den Schwertschlag gibt, also unseren ersten Angriff. Später begegnen wir aber einem Haufen von anderen, die böse sind und denen wir dann erstmal quasi Vernunft einprügeln müssen. Und naja, die Geschichte zieht sich dann durch. Wir müssen uns halt dieses Reich erkunden und erleben dabei quasi immer mehr Hintergründe von den einzelnen Figuren, die wir treffen, aber auch von diesem Reich selber.
Genau. Interessanterweise finde ich, dass es offiziell einige, ja, Dekaden nach in der Lilies spielt, in derselben Welt.
Ja.
Aber in einem anderen Ort. Ja, warum nicht? Ich meine, sie können das Ganze ja verknüpfen, auch wenn ein weiterer Nachfolger erscheint. Das mit Homunkuli finde ich ein sehr interessantes System, weil im Vorgänger waren es Geister, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die dann Lilly war ja die Hauptfigur, dort begleitet haben oder Seelen. Und auch die wurden ja zu den Waffen. Weil die Hauptfiguren in den beiden Spielen, also Lilac und Lilly, können ja selbst so gesehen nicht kämpfen, sondern sie sind ja auf ihre Begleiter, hier in dem Fall jetzt die Homunkuli, angewiesen, um Waffen zu nutzen. Also Nola, wie du schon gesagt hast, dann das Schwert.
Genau.
Später dann andere mit anderen Fähigkeiten, wobei nicht jeder davon jetzt ein direkter Angriff ist. Manche sind sogar...
Manche sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, um weiterzukommen, ja.
Ganz genau. Und das finde ich ein sehr interessantes System, besonders weil wir viele von denen auch erstmal als Bossgegner bekämpfen müssen.
Mhm.
Und dann halt auch, wie du schon gesagt hast, mehr über sie erfahren, über ihre Vergangenheit erfahren, die halt oft dann auch mit, ja, aber nicht unbedingt die schönste Vergangenheit ist. Da spielt Schuld eine Rolle und ja, was denen halt passiert ist so und so weiter, wie der Umgang mit den Homunkuli auch in dieser Welt. Wir sind anfangs sowieso nur in dieser Unterstadt unterwegs und das ist offensichtlich dann noch mehr oben drüber, so eine Oberstadt und so weiter gibt, in der es dann auch besseres Leben ist.
Das liebe ich ja tatsächlich bei solchen Spielen. Du beginnst in einem sehr kleinen Gebiet und denkst, okay, das Spiel, ich hab's jetzt verstanden, so weit geht's also. Und dann kommt aber noch ein Gebiet dazu und dann kommt noch ein Gebiet dazu und dann stellst du fest, oh, es gibt den Fahrstuhl, den habe ich ja noch gar nicht. Oh, da oben ist ein Gebiet, was nochmal komplett genauso groß ist wie das, was wir gerade hatten. So. Und ich liebe das, wenn die Spiele sich so entfalten während des Spielens.
Ja, ich auch. Das ist großartig. Das machen viele Metroidvanias halt gerade richtig gut.
Ja.
Und Ender Magnolia kriegt das auch hervorragend hin. Was Ender Magnolia auch in der Hinsicht schafft, ist halt einmal, wie gesagt, diese Erzählweise und die verknüpft es mit der Entdeckung. Durch deine Entdeckungen erfährst du auch immer mehr über die Welt und die Geschichten. Und das finde ich großartig, wie das alles miteinander verbunden ist. Ja. Insofern greift halt auch das Gameplay in die Geschichte ein bisschen ein, weil wir Sachen entdecken können, optional auch, die uns mehr über die Welt und die Geschichte verraten. Und dann halt, wie ich schon gesagt habe, die Bossgegner, die ja neue Story-Details in Höhen besiegen, aber halt auch neue Gameplay-Mechaniken eröffnen.
Und häufig aber auch quasi einen Schlüssel, einen Flaschenhals sind. Du musst sie also besiegen, um überhaupt weiterzukommen im Spiel. Also wenn du, das ist schön, ich hole mal ein bisschen aus. Wenn du die Karte siehst, die sich tatsächlich automatisch zeichnet in diesem Spiel, dann siehst du, ob der Raum grau ist oder ob er blau ist. Und nur wenn er blau ist, hast du wirklich alles erkundet, was es in diesem Raum bzw. in diesem Gebiet gibt. Das ist immer so in Rechtecke aufgeteilt, ist die ganze Karte. Und wenn das also noch nicht blau ist, weißt du, da gibt es noch irgendwas zu holen. Und manchmal steht dann da eine Fähigkeit im Wege, die du noch nicht hast. Da siehst du irgendein Durchgangselement und siehst, okay, da wabert irgendwas rot drin, da komme ich halt noch nicht weiter. Dann guckst du auf die Karte, ist ein Fragezeichen drüber, weißt du halt nicht, wie du weiterkommst. Irgendwann kommst du dann da lang. Und wenn du das alles erkundet hast, dann gibt's halt manchmal Momente, da musst du an einem Boss vorbei, um weiterzukommen. Und das sind dann die Momente, wo ich meistens so ein Spiel für eine Weile lang tatsächlich liegen lasse. Ist mir bei diesem hier auch passiert. Und dann will ich das einem Freund zeigen, dann komme ich besuchen und sage ihm, ah ja, komm, und dann ist hier dieser Boss, den kriege ich aber nicht besiegt. Und dann spiele ich das und besiege den beim allerersten Versuch, wo ich das zeigen will, weil einfach so viel Zeit vergangen ist. Diese ganzen Muster, die Bosse haben, die haben sich so verinnerlicht bei mir und dann besiege ich den relativ schnell. Also ich kann auch nur empfehlen, nicht forcieren, Bosse zu besiegen. Einfach mal ein bisschen Ruhe lassen, so, das ist das Allerbeste, um die dann doch irgendwann zu erlegen.
Das stimmt. Kommst du auch auf was zu sprechen, das würde ich auch direkt aufgreifen, den Schwierigkeitsgrad, weil der Vorgänger Ender Lilies war ja teilweise schon recht knackig, muss man sagen.
Ja.
Ich habe sogar von einigen den Vergleich mit Souls-like gelesen. Kann man so sehen, muss man nicht sehen. Souls-like ist halt mittlerweile ein Synonym für einfach nur hoher Schwierigkeitsgrad, was ja nicht alles ausmacht bei einem Souls-like.
Richtig.
Ich denke mal, Ansätze sind vorhanden, keine Frage. Sie haben Elemente benutzt, das macht mittlerweile unglaublich viele Spiele, die mit Souls-like sonst aber nichts am Hut haben. Das Spiel hat einfach einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad, der zum Teil auch von der hakeligen Steuerung und der nicht immer 100% passenden Balance abhängt.
Hier, in diesem Spiel findest du hakelige Steuerung?
Nein, ich rede vom Vorgänger.
Ach, alles
von
klar.
Ender Lilies. Ich meine jetzt ja. Ender Lilies, meine ich jetzt.
Okay, ja.
Ender Magnolia gleicht diesen Schwierigkeitsgrad des Vorgängers auf gewisse Weise schon allein durch die bessere Steuerung, die ja sehr, sehr, sehr gut funktioniert und sehr flüssig ist, aus. Gleichzeitig ist das Spiel aber auch insgesamt etwas einfacher angelegt, das fällt auf, was sie wiederum damit ausgleichen, dass es drei Schwierigkeitsgrade gibt. Das heißt, wer die Erfahrung des Vorgängers will, spielt einfach auf schwer, müsste es, glaube ich, sein.
Ja,
zusätzlich zu den Schwierigkeitsgraden können aber noch bestimmte Elemente angepasst werden in den Optionen. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie, dass man, ja, erhöhter Schaden oder niedrigerer Schaden, den man einsteckt. Irgendwie solche Sachen. Ich weiß nicht mehr genau, was da genau in der Option einstellbar ist.
Es ist sehr, sehr filigran. Also du kannst zum Beispiel gegnerische Aktivität oder den Multiplikator für bestimmte Angriffskräfte kannst du in feinen Kommazahlen anpassen, wenn du das möchtest.
Ganz genau. Und wer es halt richtig schwer will, dreht das alles richtig hoch noch zusätzlich, wenn es schwer nicht schwer genug ist. Und wem es halt zu schwer ist, der geht erstmal halt die Schwierigkeitsgrade durch. Und wenn sogar leicht zu schwer bleibt, was ja auch sein kann, das ist ja vollkommen in Ordnung. Jeder soll das Spiel so spielen, ja, damit es noch Spaß macht, sage ich mal.
Mhm.
Das ist, ich bin ja eh jemand, der ein Vertreter von möglichst vielen Einstellungsmöglichkeiten, der Schwierigkeitsgrad und so weiter. Und deswegen mag ich das hier auch so gerne, weil dann ist mir das halt immer noch zu schwer. Ich schaffe den nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dann kann ich den Schwierigkeitsgrad einfach noch ein Stück runterdrehen.
Ja.
Dann passe ich das an und sei es nur in 2-3 Punkten. Vielleicht auch nach dem Kampf dann, wenn ich den geschafft habe, weil der mich zu sehr frustet, wieder höher stellen. Weil ich sage, ja, mit den anderen Gegnern habe ich ja keine Probleme gehabt, aber mit dem jetzt schon, kann eine Mechanik des Gegners sein.
Wie auch
das finde ich das Schöne, weil man das an den Speicherpunkten geht, das glaube ich aber auch nur, aber trotzdem ist, weil die Speicherpunkte gleich auch Schnellreisepunkte sind, man relativ schnell dorthin kommt immer, sobald man mal ein paar hat, ist das alles gar nicht so das große Problem. Besonders, weil vor jedem Boss sowieso ein Speicherpunkt ist.
Genau.
Ja. Und deswegen, also das finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr sinnvolle und sehr gute Neuerung in diesem Spiel.
Das finde ich tatsächlich auch. Also ich finde auch so Schwierigkeitseinstellungen, die sind ja auch aus, ich sag mal, Barrierearmutsgründen super gut. Also ne, wer einfach bestimmte Dinge nicht kann, sollte sich das Spiel einfach leichter machen können. Und das geht hier. Tatsächlich ist es aber auch so, wer sich das Spiel hier schwerer stellt, weil nicht nur sind da Multiplikatoren und verschiedene Einstellungen von Kommata oben in der langen Liste drin, sondern unten gibt's einen Fragmentbonusanzeiger. Und je schwieriger du das Spiel stellst, desto mehr Bonus bekommst du. Und Fragmente sind halt eine von den Währungen in diesem Spiel, mit denen du dich dann auch verbessern kannst. Und je mehr du davon hast, desto einfacher ist es halt, Dinge zu kaufen, beispielsweise im Laden.
Ja, genau. Das heißt, wenn man leichter spielt, muss man eventuell ein bisschen länger Gegner besiegen, farmen nenne ich es jetzt mal.
Mhm.
Da Gegner aber respawnen, sobald ich in einem Speicherpunkt mich ausruhe, ist das jetzt auch meiner Meinung nach nicht das große Problem, wenn man dafür den Frust umgehen kann. Also finde ich ein sehr gutes System, mag ich. Finde ich toll, dass sie da im Endeffekt drauf reagiert haben, auf das, wie Anna Lilies wahrgenommen wurde.
Ja.
Weil da bin ich absolut sicher, das haben sie gemacht, damit das Spiel auch eine größere Zielgruppe ansprechen kann.
Ja. Wie hieß dieses Spiel mit dem Mädel und den Erdbeeren noch? Dieses Hüpfspiel? Es hat so einen Berg besprungen und musste zwischendurch Erdbeeren einsammeln.
Ach, du meinst du Celeste?
Ja, Celeste. Das war nämlich ein Spiel, super Beispiel dafür, dass das Entwicklungsteam wollte eigentlich auch keine Schwierigkeitsgradmöglichkeiten einstellen. Und hat sich dann aber überlegt, okay, es soll tatsächlich aber für alle machbar sein, dieses Spiel zu spielen. Und die haben dann auch diverse filigrane Schwierigkeitsgeschichten eingebaut. Und das ist denen zugute gekommen. Und das glaube ich hier in diesem Spiel auf jeden Fall auch so. Also je mehr Möglichkeiten es gibt, das Spiel an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, desto zugänglicher ist es eben. Und das finde ich super.
Ja, finde ich auch. Und das sowas mag ich halt. Ich habe es schon bei irgendeinem anderen Spiel, ich komme gerade nicht mehr drauf, irgendein Souls-like war das. Ich glaube, Steel Rising hieß es. Genau, Steel Rising müsste das gewesen sein. Das ist so, man spielt so eine Art Puppenroboter in der Französischen Revolution. Da geht das auch. Da kannst du unglaublich viel an den Schwierigkeitsgrad auch drehen. Was ich auch mag, weil ich bin ja sicher besser Souls-like-Spieler. Ich mochte aber das Setting, ich mochte das Spiel. Und ich konnte mir das im Endeffekt so anpassen, dass es für mich ein ganz normales, Action-Spiel im Souls-like-Gameplay-artig ist. Dasselbe gilt für dieses Rise of the Ronin, was von Koei Tecmo da, was jetzt auch für den PC erscheint. Mhm. Da kannst du das auch. Und ich mag das. Es haben immer mehr Spiele diese Möglichkeit. Und ich verstehe, wenn jemand sagt, aber dann wird das Spiel doch zu einfach und so weiter. Aber es muss es ja nicht so spielen.
Das Leben an sich ist sowieso verschieden schwer für verschiedene Leute. Deswegen lass doch die Spiele das auch sein.
Ganz genau. Wir brauchen da jetzt auch keine Grundsatzdiskussion zu führen. Ich mag es einfach nur, dass es das in der Magnolia gibt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich spiele es nicht auf schwer. Schwer ist mir zu hart.
Geht mir genauso. Ich spiele es auf, ich sag mal, normal. Also die
Standardeinstellung. Ich müsste auch auf normal sein. Ja. Ich habe alle Schwierigkeiten gerade durchprobiert für den Test. Auch die einzelnen Einstellungen. Ich wollte wissen, was für Auswirkungen das hat.
Ja.
Ich habe alles ausprobiert.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Ja, was können wir noch zum Gameplay sagen? Ich meine, wir haben ja schon gesagt, klassisches Metroidvania-Gameplay. Das, was wir noch nicht gesagt haben, es ist natürlich aus der 2Ds, also aus der Seitenansicht. Also es ist jetzt kein 3D-Spiel. Das haben wir komplett vergessen.
Nee, 2D haben wir gesagt, aber wir haben noch nicht gesagt, aus welcher Sicht. Man hätte es ja auch die komplett von vorne sehen können. Das wäre mal egal.
Ja, oder Top-Down wäre ja auch möglich oder sowas.
Ja.
Ja, nee, also es ist eine klassische Seitenansicht und in der Hinsicht ist es halt wirklich klassisch Metroidvania, also
ja.
mit den Sprüngen und so weiter und so fort. Also da ist, ja, entspricht es dem, was die meisten wahrscheinlich von dem Genre erwarten würden.
Genau.
Ja.
Gameplay, genau, hast du gesagt, wolltest du noch erwähnen. Es gibt natürlich, und da kommen wir jetzt zu dem Rollenspiel-Aspekt, ja. Es gibt verschiedene Dinge, die wir an uns ändern können. Also nicht nur, wenn wir verschiedene Homunkuli plattgehauen haben, dann kriegen wir von manchen eben die Fähigkeiten, gerade diese Boss-Geschichten, wie gesagt. Und das sind quasi unsere Fähigkeiten. Wir haben 5 Slots, glaube ich, sind's, wo wir dann da welche von ausrüsten können. Und das sind dann quasi unsere Aktionen. Also entweder ist es eben der Schwertschlag von Nola oder es ist ein automatischer Schuss von, ich habe vergessen, wie die Figur heißt. Oder es ist so eine Eule, die hinter uns her fliegt und von sich aus schießt. Oder es ist irgendeine Parieroption. Ganz viele verschiedene Optionen, auch in welche Richtung die Angriffe gehen. Ne? Ob das ein Kreis um uns drumherum ist oder ob das ein Angriff ist, der quasi einen Ball wirft, der erst oben und dann wieder auf den Fußboden aufsteigt. Ganz viele verschiedene von diesen Fähigkeiten haben wir, die wir halt in verschiedenen Sets auch festlegen können. Also da sind wir tatsächlich sehr flexibel, um auf Bossgegner zu reagieren. Also mir passiert es häufig, dass ich einen Boss treffe und erstmal gucke, was macht der denn eigentlich? Und dann überlege ich mir, okay, welche Fähigkeit benutze ich denn, um den möglichst effizient angreifen zu können? Und danach entscheide ich dann, welche von diesen Fähigkeiten ich benutze.
Ja, ganz genau. Finde ich auch sehr schön, dass das so gut und sag mal, dass auch der Einfluss davon so gut zu merken ist. Was man noch dazu sagen sollte, dass diese Fähigkeiten sind halt nicht einfach nur die Fähigkeiten, sondern das sind wirklich Begleiter, die wir dann an unserer Seite haben, mit denen wir auch Gespräche führen können an den Speicherorten, an den Lagerplätzen halt.
Stimmt, ja.
Genau. Ja.
Und die auch zu uns kommen, wenn wir eine Weile lang rumstehen. Das ist tatsächlich ein ganz nettes Feature.
Genau.
Normalerweise sind wir allein unterwegs, aber wenn wir einen Moment lang stillstehen, beispielsweise um unsere Autoheilfähigkeit zu benutzen, dann kommen die halt, dann poppen die einfach so um uns drum rum auf. Und die poppen auch immer dann auf, wenn wir ihre Fähigkeit benutzen. Und das,
genau.
Das sieht wahnsinnig gut aus, finde ich.
Ja, sieht's auch. Richtig gut.
Ausrüstung, halt Relikte?
Ausrüstung, Relikte. Ich wollte jetzt gerade noch auf die Charaktere, auf die eingehen, weil die kann man ja alle verbessern noch.
Ja,
du kannst
stimmt,
ja
genau.
Die Figuren, also die Homunkuli können noch verbessert werden. Dafür brauchen wir bestimmte Teile, die man sammeln muss, also Ressourcen. Und dann verbessert man einmal die Fähigkeiten. Allerdings schaltet man auch neue Fähigkeiten frei. Das heißt also auch, das Nola kämpft nicht immer nur mit dem Schwert, das sie am Anfang hat. Sie kriegt, ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich glaube, drei
genau,
Waffen
ja, drei
hat, glaube ich, jeder Charakter. Ja. Und das ist auch sehr interessant, weil weitern sich die Möglichkeiten einfach dadurch auch ein bisschen, wie ich mich entscheide, was ich jetzt als nächstes, ja, erforsche, ausbilde, wie auch immer. Und das ist schon auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde.
Ja.
Ja.
Also gerade die Richtung des Angriffs und die Geschwindigkeit, die ist da natürlich ausschlaggebend. Also gerade Nola hat halt 3 Fähigkeiten anzugreifen. Das eine ist eben dieses Schwert. Das greift, ne, die haben alle so ein bisschen rundum Radius und vor allem nach vorne. Und dann gibt's noch eine Sichel und eine Axt. Und da ist halt der große Unterschied, die Geschwindigkeit, in der die angreifen und dann auch die Stärke, mit der sie das tun. Und da ist es natürlich einfach persönliche Präferenz, was du lieber magst. Ob du lieber ein bisschen länger wartest und dann stärker angreifen kannst oder ob du lieber schneller draufhauen möchtest, bleibt dir da überlassen.
Genau. Kann auch teilweise je nach Gegner von Vorteil sein, welche Waffenart du wählst. Das ist, ja, manchmal musst du dich anpassen. Außerdem noch wichtig, Lilac levelt auf. Also wir kriegen quasi Erfahrungspunkte und kriegen Levelaufstiege.
Mhm, genau.
Dadurch erhöhen sich ja sowas wie die Lebenspunkte. Wir haben auch anfangs, glaube ich, nur 3 Heil-Items. Das sind, glaube ich, später dann mehr. Ich weiß nur gar nicht mehr, ob das auch durch Level-Ups passiert, also durch irgendwas freischalten, oder ob wir da die finden müssen in der Umgebung. Ich glaube, die müssen wir finden in der Umgebung, diese Heil-Dinge.
Ja, ich glaube auch. Überhaupt sehr viele von diesen Ressourcen müssen wir finden. Also die Fähigkeiten von Lilac sind halt das eine, aber auch die Dinge, mit denen wir dann die Fähigkeiten von unseren Homunkuli verbessern, auch das sind halt Unikat-Teile, die wir irgendwo finden müssen.
Genau.
Und es gibt einen ganzen Haufen von Ressourcen. Ich krieg's, glaube ich, gar nicht zusammengezählt jetzt.
Nee, es sind wirklich viele. Also da braucht man gar nicht versuchen anzufangen. Ja, und dann hast du ja schon erwähnt, die Relikte gibt es noch.
Ja, die Relikte sind wie die Charms bei Hollow Knight, um das auch nochmal zu erwähnen hier. Quasi Dinge, die du aussuchen kannst, die so ein bisschen wie so ein Cheat sich anfühlen. Also es fängt irgendwie mit einfachen Sachen an, wie mach unter Wasser 20% mehr Schaden. Wenn du das dann noch aufwertest, was später im Spiel auch noch geht, dann sind es halt 30%, so solche Sachen. Aber es sind halt auch verschiedene andere Sachen, wie finde mehr Artefakte oder erhöhe den Konterschaden oder verkürze die Abklingzeit von Fähigkeiten. Also es gibt wirklich die verschiedensten Dinge und auch das kannst du natürlich sehr an deinen speziellen Spielstil anpassen. Wenn du gerade auf der Suche bist nach neuen Dingen beispielsweise, nach mehr, also wenn du am Grinden bist, sag ich mal, dann solltest du natürlich irgendwas nehmen, was dir mehr Kram gibt, mehr Material bei der Zerstörung von Objekten oder bei dem Besiegen von Gegnern oder so.
Ja.
Ja. Und das ist tatsächlich sehr witzig. Und du hast davon eine bestimmte Anzahl von Slots. Und die kannst du auch erweitern. Das machst du mit einer, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, Magier irgendwas. Und die kannst du im Laden kaufen und die werden natürlich pro Stück, was du kaufst, immer teurer. Und das bezahlst du aber mit einer Ressource, die quasi unendlich ist. Da gibt dir jeder Gegner ein bisschen was von. Und da kannst du einfach quasi einmal durchs ganze Spiel durchrennen und dann kaufst du dir ein neues Teil. Und dann beim nächsten Mal musst du halt anderthalb Mal durchs ganze Spiel durchrennen und kaufst dir wieder ein neues Teil. Und dann kannst du quasi auch durch Farmen, hast du es vorhin genannt, kannst du auch dich aufwerten und das Spiel dir somit leichter machen. Das finde ich tatsächlich ganz angenehm. Wobei, auch das sei gesagt, die einzelnen Gegner, jeder von denen kann dich umbringen. Du passt einen Moment lang nicht auf und dann machen die dir Schaden. Das passiert 5-mal und dann bist du hin. So, und das finde ich halt auch schön und deswegen ist das ist wahrscheinlich einer der Punkte, warum das mit einem Souls-like, also warum das mit Dark Souls verglichen wird, so, weil das bei denen halt auch so ist. Jeder von den einfachen Gegnern kann dich umbringen. Das ist anders als bei einem Zelda, wo du später so aufgerüstet bist. Ich denke jetzt an Link to the Past beispielsweise, dass dir die einfachen Gegner, die hauen dich 3-mal und dir passiert im Grunde nichts dabei. Und das ist halt hier nicht so. Hier können die dir alle immer noch Schaden machen.
Ganz genau. Und das finde ich auch sehr gut so, weil das gehört einfach dazu bei dem Spiel.
Ja.
Ja, ich denke, andere Elemente, die mit Souls-like verglichen werden, sind zum Beispiel, dass die Gegner wieder respawnen, wenn man am Speicherpunkt sich ausruht.
Ja. Das finde ich aber auch spannend. Also das ist ja auch eine taktische Überlegung. Ja. Ich bin jetzt kurz vor dem Speicherpunkt, habe das gesamte Gebiet durchgrast. Mir fehlen aber da noch 2 Räume. Sollte ich jetzt den Speicherpunkt nutzen, um zu speichern, oder gehe ich noch eben diese beiden Räume erkunden, um da möglichst alles noch zu finden und auf dem Weg nicht von Gegnern aufgehalten zu werden? Weil sonst muss ich ja später nochmal alle Gegner platthauen. Also
ganz genau.
Habe ich keine Lust auf Gegner hauen? Oder will ich das bewusst nutzen, um möglicherweise noch mehr von dieser Ressource zu sammeln? Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Das sind halt so Überlegungen, die du dir dann auch zwischendurch stellst. Das finde ich auch cool.
Mhm. Und ja, das, ich meine, wegen Souls, es ist halt so ein Element, das mittlerweile so viele Spieler nutzen, die mit Souls-like echt nicht viel am Hut haben. Sogar dieses neue JRPG-artige aus Frankreich, Claire Obscure, hat das drin.
Ja.
Es ist einfach mittlerweile Standard. Star Wars Jedi Fallen Order und Jedi Survivor, die ja zum Teil auch mit Souls-like verglichen werden, haben das. Also, es ist mittlerweile eigentlich ein Standard-Ding.
Für mich ist tatsächlich Souls-like ein bisschen was anderes. Ne? Dark Souls hat das vorgemacht, aber Dark Souls hatte eben nicht nur den Punkt, die Gegner sind schwer, jeder einzelne von denen, sondern wenn du stirbst, dann bleibt ein Teil von dir zurück und du musst an den Ort wiederkehren, um das wieder einzusammeln, sonst verlierst du einfach sehr viel Material, Ressourcen, was auch immer. Und das war ein Punkt,
genau.
Das gab es bei Hollow Knight halt auch. Und daraufhin haben alle Leute gesagt, Hollow Knight ist ein Souls-like. Und da konnte ich es verstehen. Und danach haben aber Leute gesagt, ah ja Mensch, wenn das bei Hollow Knight galt, dann gilt es ja bei allen anderen Metroidvanias auch. Und da bin ich eben nicht mehr mit einverstanden.
Ja. Und ich muss halt auch sagen, es gibt mittlerweile sogar Spiele, die offiziell Souls-like sind, die aber genau dieses Element, ich verliere meine Erfahrungspunkte, nicht mehr in dieser Form haben, sondern in abgewandelter Form.
Ja.
Deswegen, also es ist eine Genre-Diskussion, die braucht man gar nicht zu führen.
Nee, nein.
Weil gerade sowas wie diese Like-Spiele, sie machen es einem teilweise gar nicht so leicht, die 100% einzustufen. Ich finde gerade Souls-Likes sind mittlerweile mit am schwersten einzustufen.
Ja.
Was gibt's noch zu Ender Magnolia zu sagen? Ich glaube, wir haben zum Gameplay weitgehend alles gesagt. Es gibt noch einen New Game Plus.
genau, das ist mit dem 1.1-Patch, glaube ich, dazugekommen. Das gab es in der Standardversion ja nicht. Also wenn ihr jetzt losgeht und Reviews zu dem Spiel sucht, wundert euch nicht, wenn das nicht erwähnt ist. Das war am Anfang nicht drin.
Genau.
Genau, da gibt es irgendwie skalierende Gegner und freischaltbare, ich habe vergessen was. Also du kannst auch da wieder bestimmte Ressourcen sammeln.
Genau, Siegels, was waren die Siegels nochmal in Ender Magnolia? Das ist eine gute Frage. Ja, es ist zu lange her.
Ja.
Ich meine, immerhin schon fast ein halbes Jahr, das ist her, also das, ja. Man hat so viel gespielt in der Zeit.
Richtig. Es ist viel passiert, ne? Wir müssen ja, und das, wir können es ja mal kurz einordnen. Das Spiel ist im Januar rausgekommen. Wir haben jetzt Juni. Und wer sich erinnert an den Juni 2025, da erschien noch diese Konsole. Das heißt, dieser Podcast ist auch der letzte, bevor quasi zum Erscheinungszeitpunkt morgen die Switch 2 erscheint.
Ganz genau. Und Ender Magnolia haben wir gespielt, also es erschienen kurz nachdem Nintendo den ersten Trailer zu Switch 2 gezeigt
hat. Ja, genau.
Ja. Nee, also es ist schon, ja, aber gut.
Ich finde das Spiel toll. Also einen Punkt möchte ich noch erwähnen, dass die Standardgegner, die man nämlich in Levelabschnitten trifft, also es gibt, diese ganze Welt ist unterteilt in verschiedene Bereiche, was weiß ich hier, die gibt's den Abflussgebiet zur, was heißt es auf Deutsch, wie auch immer. Und das sieht dann halt anders aus als andere Gebiete. Und die sehen tatsächlich sehr unterschiedlich aus jeweils zueinander. Du erkennst sofort, in welchem von diesen Gebieten du bist, wenn du einen Screenshot siehst, was ich sehr cool finde. Und da sind auch einzigartige Gegner drin. Und auch das finde ich sehr cool. Und von diesen einzigartigen Gegnern, da gibt es immer einen, der dann als Boss quasi eine aufgewertete Version ist, was ich ziemlich cool finde als Idee. Also nehmen wir mal an, du findest irgendwie einen Typen und der hat was hat er für eine Waffe? Der hat einen Morgenstern. Und dann findest du irgendwo einen großen Raum mit einem großen Typen, mit einem großen Morgenstern. Das ist dann der Gegner. Und das finde ich ziemlich, ziemlich witzig.
Ja.
Und deine Fähigkeit, die du dann kriegst, ist höchstwahrscheinlich, du darfst diesen Morgenstern benutzen, den aber die einfache Version hat.
Ja. Nee, also ich mag das ganze Konzept und wenn wir jetzt schon dabei sind, so ein bisschen auch über die Optik und die, das Ganze mitzusprechen, können wir ja direkt mal auch reingehen in das Ganze. Wir haben ja gesagt, 2D-Spiel mit meiner Meinung nach einer sehr schicken Optik. Also ich
finde diese
stimmungsvolle.
Schön.
Ja, die Grafik ist einfach unglaublich stimmungsvoll. Die Gebiete sind sehr abwechslungsreich und es ist ein so schönes Spiel, meiner Meinung nach.
Und das ist auch, glaube ich, der Unterschied zwischen Ender Lilies und Ender Magnolia. Ender Lilies kam mir sehr grau, schwarz-weiß, gedämpfte Farben mäßig vor. Und dies hier ist aber bunt. Also da sind auch viele schwarz-weiße Elemente grau, aber zwischendurch gibt's halt knallbunte, also nee, nicht wirklich bunt, sondern knallfarbige Elemente. Und das sieht sehr cool aus.
Genau. In Ender Lilies hattest du auch mal so Momente, in denen Farbe war, aber das waren dann eher so Akzente im Hintergrund oder bestimmte Orte, die aber wirklich nur an diesem einen Ort dann waren, nicht im gesamten Gebiet oder sowas.
Ja.
Das ist, haben sie jetzt, war trotzdem ein schönes Spiel, aber ich finde, dass Ender Magnolia, also rein optisch, nicht nur grafisch, sondern wirklich rein optisch vom Stil her, Ender Lilies nochmal übertrumpft und dadurch auch noch stimmungsvoller und lebendiger wirkt als Ender Lilies.
Ja. Ja. Genau. Und was Ender Magnolia, genauso wie übrigens auch der Vorgänger Ender Lilies bietet, ist ein umwerfender Soundtrack. Der ist sowas von gut. Das sind alles super atmosphärische, also du rennst da durch und denkst, du hörst irgend so ein atmosphärisches Album, so ein bisschen Synths, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was das für Instrumente sind, ehrlich gesagt. Irgendwie Harfe, elektronisches Zeug, auch verschiedene chorische Geschichten. Das klingt einfach super gut. Also den ganzen Soundtrack kann man rauf und runter hören, während man das spielt, ist es ja sowieso dran, weil da läuft immer Musik, außer in bestimmten Momenten, die dann aber auch wichtig sind. Aber das klingt super gut. Die Komponistin ist Millie, heißt sie.
Genau, ja. Also kann ich nur zustimmen, fantastischer Soundtrack. Kann man sich auch gut anhören, wie ich finde, ohne das Spiel zu spielen einfach.
Genau, auch ohne das Spiel überhaupt zu kennen. Soundtrack immer eine gute Empfehlung hier.
Genau. Vertonung gibt es allerdings keine, sollte man dazu sagen.
Stimmt.
Dafür aber Texte unter anderem in Deutsch.
Genau, vollständig, also nicht, die Texte sind vollständig in Deutsch, so wie denn.
Ja, mit unter anderem meine ich, es gibt auch weitere Sprachen wie Englisch, ich weiß gar nicht, was noch alles drin steckt. Ja. Unter anderem zähle ich immer dann, Deutsch und weitere. Ist natürlich komplett in Deutsch gehalten. Dazu kommen dann noch Japanisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch und Chinesisch.
Ja.
So, das brauche ich unter anderem mehr benutzen.
Ja.
Nee, also es ist textmäßig kann man da echt schön drauf setzen. Was wir noch ansprechen sollten, ist die Technik an sich. Ich habe es ja, wie gesagt, auf der PlayStation 5 gespielt. Da läuft natürlich absolut flüssig in 4K-Auflösung und so weiter und so fort. Aber wie ist es denn auf der Switch?
Ich habe im Grunde nichts zu meckern. Also in den Momenten, wo es wichtig ist, da läuft es auch butterweich. Und das ist halt schön. Also sämtliche Bosskämpfe funktionieren super. Sämtliche Gegnerbegegnungen funktionieren super. Ab und zu gibt es Momente, da stottert es vielleicht kurz, aber es ist nie ernsthaft. Also ich kann es nicht in Frames wissen, sondern ich versuche mal zu raten. Ich glaube, es läuft relativ flüssig irgendwie mit 60 Frames pro Sekunde. Und zwischendurch geht es dann halt runter auf 40 oder so. Also es ist nie so, dass du denkst, du guckst dir schon an. Und das ist halt ein großer Unterschied zu dem Vorgänger, der durchaus sehr viel stotteriger war dabei. Und deswegen kriegte der Vorgänger von mir auch nur eine bedingte Empfehlung, während dieses Spiel hier auf jeden Fall absolut Bombe ist.
Also auf der Switch meinst du jetzt natürlich?
Natürlich,
auf der Switch. Weil den Vorgänger hätte ich auf den anderen Systemen auch schon empfohlen.
Ich auch, aber eben unter Vorbehalt.
Genau, ja. Auflösung denke ich mal jetzt nicht ganz, also keine 4K, definitiv kann die Switch ja nicht.
Nee, richtig.
Ich tippe mal auf dem Handheld, wird so um die 720p vielleicht ein bisschen mehr sein und erreicht
die 1080p. Nee, mehr sicher nicht, weil mehr gibt's ja gar nicht.
Ja, erreicht die 1080p am Fernseher, meine ich eigentlich.
Ja, genau, im Fernseher. Ist schwer zu sagen. Also es sieht einfach die ganze Zeit über gut aus. Ich habe nirgendwann Pixel gesehen. Also von daher, es ist nicht so wie bei Super Mario Odyssey, wo du zwischendurch siehst, die Auflösung geht auf 540 runter, sondern es läuft konstant auf der gleichen hübschen Auflösung.
Gut, das ist die Hauptsache und darum geht es im Endeffekt.
Ja.
Ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Ich glaube gar nicht mehr so viel.
Bisschen was noch. Momentan gibt's das nur als Download, kostet ungefähr 25 Geld. Soll aber eine Retail-Version kommen. Ich frage mich jetzt natürlich, ob die möglicherweise dann für Switch 2 optimiert wird, weil das ist ja denkbar.
Das wäre natürlich denkbar. Ist halt auch die Frage, wie veröffentlichen sie die Retail-Version? Standardmäßig über alle Einzelhandel oder so weiter, so Online-Händler? Oder veröffentlichen sie einfach nur eine limitierte über, was weiß ich?
Limited Run, Super Dings, wie auch immer.
Genau, irgendwie sowas. Ich glaube, in Japan gibt es bereits eine physische Version.
Ach, sieh an. Okay.
Also, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist die direkt zum Release damals in Japan physisch erschienen. Aber ich muss dazu sagen, dass das in Japan bei gefühlt 99% aller Spiele, die bei uns nur als Download erscheinen, der Fall ist auf der Switch. Müsste auch multilingual sein, die japanische Version. Ich will es nicht 100% garantieren, aber ich meine im Kopf, meine ich zu erinnern, gelesen zu haben, dass die Switch-Version von Anna Magnolia in der japanischen Retail-Version auch deutsche Texte unterstützt. Kontrolliert es immer im Vorfeld, bevor ihr da zugreift, dass es auch wirklich 100% der Fall ist.
Ja, genau.
Ja, natürlich habt ihr dann eine japanische Box mit japanischem Box-Layout und Text auf der Box und so weiter. Aber das stört ja nicht viele. Oder sagen wir so, viele, die sowas unbedingt als Retail haben wollen, nicht. Aber ich bin mal gespannt, wenn wirklich noch eine Retail-Version davon erscheint, bei uns auch, dann wäre natürlich eine angepasste Switch 2-Version super.
Und das ist ja das Schöne an der Switch 2-Version, die kann dann ja sowohl Switch sein, als auch Switch 2.
Ja, das stimmt. Ja.
Genau.
Gut. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich soweit alles über das Spiel erzählt.
Ich denke auch.
Ja.
Ich mag das sehr gerne, ich würde das empfehlen. Ich würde auch nicht sagen, man muss den Vorgänger gespielt haben vorher. Das spielt sich hervorragend alleine hier, das Ding. Aber wenn euch das gefällt, kauft euch hinterher den Vorgänger auch. Also gibt's wenig dran auszusetzen an dem Vorgänger.
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich mag das Spiel auch unglaublich gerne. Es gefällt mir deutlich besser als der Vorgänger. Ich würde den Vorgänger aber trotzdem auch empfehlen. Aber wie Arne schon gesagt hat, man braucht Ender Lilies nicht zu kennen und Ender Magnolia spielen zu können. Auch wenn sie in derselben Welt spielen und so weiter. Also Ender Magnolia funktioniert eigenständig. Und ist ein großartiges Metroidvania, meiner Meinung nach. Wer das Genre mag, sollte eigentlich das Spiel spielen. Also, das ist, ja, genau. Ja, gut. Damit sind wir mit dem heutigen Thema schon durch und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich hatte mir vorgenommen, ich warte einfach, bis die Switch 2 rauskommt. Da kommt bestimmt eine verbesserte Version und dann spiele ich das da. Und dann habe ich mir gedacht, nee, warum warten? Ich habe Witcher 3 auf der Switch gespielt und nochmal komplett neu angefangen. Ich hatte den ganzen Tutorial-Teil schon irgendwann mal gespielt und dann irgendwann nochmal weitergespielt, aber nicht wirklich weit. Jetzt habe ich nochmal komplett neu angefangen und es spielt sich einfach super auf der Switch. Also, ne, es sieht natürlich super verwaschen aus, aber es läuft flüssig genug. Es ist alles machbar, was wahrscheinlich in den anderen Versionen auch geht. Also Witcher 3 auf der Switch ist auch ein sehr geeignetes Spiel. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwann eine Switch 2 Verbesserung davon gibt, weil in dem Code von der Switch 1 Version ist schon vor Jahren gefunden worden, wenn man die Switch ein bisschen powerful, bisschen stärker macht, dann läuft das Spiel einfach viel besser. Also mit höherer Auflösung und schneller und so und weniger Frame-Einbrüchen. Das ist halt nur bislang nicht machbar gewesen, weil die Switch-Hardware sich nicht geändert hat. Jetzt gibt's aber diesen Fall, ne, ihr werdet es vielleicht morgen erleben, dass das Spiel dann einfach auf der Switch 2 auch besser läuft. Habe ich große Hoffnung drauf, dass ich dann da einfach weiterspielen kann. Deswegen Witcher 3 gespielt. Super Spiel.
Kann ich nur zustimmen. Ich habe es damals auf PC gespielt. Ich finde das Spiel großartig. Ich habe schon oft gelesen, dass die Switch-Version davon so gut umgesetzt sein soll. Gab auch damals bei uns im Test von dem Spiel, wurde das ja auch so hervorgehoben, dass es ein flüssiges Spielerlebnis ist. Natürlich wurden auch die Grafik am Strich hervorgehoben. Könnt ihr auch bei uns auf der Webseite nachschauen. Da gibt es einen ausführlichen Test zu Witcher 3.
Ja.
Von Linda damals geschrieben. Ja. Genau. Aber eine Switch 2 Version oder zumindest so ein typisches Update, wie es ja einige Spiele jetzt wie die beiden Zelda, also Link's Awakening Remake und Echoes of Wisdom bekommen. Oder Mario Galaxy. Also einfach nur ein Update, das so dem Spiel sozusagen das freigibt, was die Switch 2 ermöglicht.
Ja.
Das wäre schon cool, weil.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann wäre es eigentlich wie auf der PS4, wenn nicht sogar einen Ticken besser mal abwarten.
Das werden wir alles sehen, sobald das Gerät da ist.
Ja, genau. Ja, ich denke mal, das war alles, was du gespielt hast.
Genau, das ist erstmal alles. Also ich habe tatsächlich noch so ein bisschen Kleinigkeiten gespielt, aber nicht ernsthaft irgendwas. Ich habe zum Beispiel die Ace Attorney-Reihe jetzt angefangen. Das ist nett, weil meine Kinder inzwischen alt genug sind, dazu zu gucken. Wie gesagt, ne, 10 und 12. Und die ersten Spiele, gut, da gibt's halt Mord, ne? Aber Kinder dürfen auch mal wissen, dass Leute umgebracht werden. Und dann ist es halt so ein Puzzle, das irgendwie... Also tatsächlich die allererste, wie heißt der Typ noch? Phoenix Wright. Die Spiele, also da habe ich jetzt das erste angefangen und plane auch mit meinen Kindern dann den Film zu gucken, den ich auch sehr geil finde übrigens.
Du meinst den Realfilm?
Den Realfilm, ja.
Ja, der ist schon gut.
Also ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr cool umgesetzt.
Ja, ist er auch. Er ist ja, man muss halt dieses japanische Art des Kinos mögen. Man muss damit anfangen können.
Ja.
Weil der ist halt schon, schrill, ja, sie haben ihn schon versucht, original umzusetzen, wie sie es halt gerne bei solchen Sachen machen, aber ich mag den Film. Die Anime-Serie übrigens, da gibt's auch eine, leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf japanischen Untertiteln bei Crunchyroll zu streamen, die hat auch das erste Spiel umgesetzt. Also wenn da jemand dran interessiert ist und kein Problem dran hat, mit Untertiteln auf Japanisch zu gucken, vielleicht mal bei Crunchyroll reinschauen, brauchen wir halt ein Abo für, logischerweise, aber ja. Nur so als Empfehlung hier am Rande. Mhm. Genau, ja, dann bin ich dran mit, was ich gespielt habe. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ich habe nicht gar nicht so viel gespielt die letzte Zeit, weil ich einfach nicht so gekommen bin durch die ganzen Arbeiten fürs NMAC in Vorbereitung auf die Switch 2 und so weiter und so fort und ein paar andere Dinge. Ich kann noch mal, ich habe noch ein bisschen weiter gespielt, das habe ich glaube letzte Woche auch erwähnt, The Siege and the Sandfox. Das ist auch ein Metroidvania, auch aus der, auch so 2D-Pixel-Grafik, noch pixeliger ist, also wirklich Pixel-Grafik. Gibt es leider bisher nur für einen PC. Mhm. Da hoffe ich ehrlich gesagt drauf, dass so eine Konsolenversion kommt, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Das hat so den Kniff, es ist Stealth Metroidvania.
Okay.
Du musst schleichen, weil du kannst, wenn Gegner dich entdecken, die töten dich sofort. Du kannst nicht kämpfen, du kannst nur mit dem Totschläger, den man sehr früh findet, die Gegner sich an sie ranschleichen und sie von hinten K.O. schauen, solange sie einen noch nicht entdeckt haben. Und das geht auch nur bei denen, die keinen Helm tragen.
Ja.
Schritte verursachen Geräusche, also Schleichen ist das Beste, Normallaufen, aber gerade Rennen, das ist ein riesen Kreis um einen herum, in dem halt dann Lärm verursacht wird und so weiter.
Ja, witzig.
Türen öffnen, darauf können die reagieren. Sogar wenn du eine Fackel ausmachst, damit man nicht so leicht entdeckt wird, kann das dafür sorgen, dass Gegner merken, oh, die Fackel ist aus, ich gehe das mal kontrollieren oder sowas. Ja. Da die Gegner halt nicht getötet werden, sondern K.O. geschlagen werden, können die anderen Wachen, die den dann entdecken, auch wieder wecken und so weiter. Also ein wirklich cooles Spiel in so einem orientalischen 1001-Nacht-Setting. Man erzählt auch eine tolle Geschichte. Also ich bin noch nicht durch mit, aber es ist ein wirklich schönes Metroidvania auch. Mit einem halt eigenen Ausrichtung durch das ganze Stealth-Zeug.
Cool.
Ja, und einer sehr guten Erzählerin. Ich komme leider gerade nicht auf ihren Namen. Sie ist auch in Baldur's Gate 3 als Sprecherin dabei. Ich weiß gerade, also englische Sprecherin muss man dazu sagen, Texte auf Deutsch. Die erzählt wirklich alles. Also da gibt es keine andere Synchro in dem Spiel. Sie erzählt, was passiert, was dem Sandfuchs, dem Hauptcharakter, im Kopf rumgeht oder was in Gesprächen erzählt wird. Dann sagt dann wirklich sowas von wegen, er lächelte und dann verstellt sie leicht die Stimme und erzählt, sagt halt, was die Person dann erzählt.
Ah, cool.
Und das ist im Text auch wirklich mit Anführungszeichen dann geschrieben, das, was die Person sagt. Sehr, sehr cool. Also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, also das wäre perfekt auch für die Switch. Wird auf der Switch, glaube ich, problemlos laufen. Switch 2 sowieso. Hoffe ich noch auf eine PC-Version. Ist halt, ich glaube, das Debütspiel von dem Studio und halt ein absolutes Indie-Ding. Da aber, ich meine, es war PlayOn, die da als Publisher. Ich kann aber schnell nachgucken. Ich habe es nämlich, ja, ist PlayOn, genau. PlayOn steht dahinter. Und PlayOn, ich könnte mir gut vorstellen, dass die dann schon auch hingehen, wenn das Ding am PC nicht komplett untergeht, dass die eine Konsolenversion rausbringen.
Mhm.
Ja. Ja, also das ist das, was ich erwähnen kann. Das, was ich vor allem gespielt habe, am Steam Deck viel, aber auch am PC. Ja. Genau. Ja. Das war's von meiner Seite mit Spielen.
Die wichtigste Frage natürlich am Ende, wie sehr freust du dich auf die Switch 2?
Oh, ich bin da unglaublich drauf hyped.
Ich auch.
Ich kontrolliere jeden Tag mehrmals, ob sich an der Sendungsverfolgung von, also ich habe ja über Nintendo bestellt.
Ja, ich auch.
Und da ist ja, gilt ja die, weil schon abgebucht wurde, gilt es ja schon als abgeschlossen bei Nintendo. Die haben jetzt auch schon einen Sendungsverfolgungsbutton drin, der natürlich noch kein Ergebnis erzielt. Da kommt immer nur deine Fehlermeldung, weil, also man wird auf Seite geleitet, aber mit Fehlermeldung, weil es halt noch nicht hinterlegt ist.
Mhm.
Weil es logischerweise wahrscheinlich noch gar nicht rausgeschickt ist.
Richtig.
Aber ich kontrolliere täglich trotzdem mehrfach, ob es sich doch schon was gibt dazu.
Ja, ich hoffe, dass ganz, es pünktlich kommt, das Spiel.
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Tagen die Nintendo-Seite aufgerufen habe und nochmal alle Switch 2 Launch-Spiele rausgekriegt habe, um mir die nochmal alle genauer anzuschauen und zu gucken, was wäre denn noch eine Möglichkeit neben Mario Kart World und so.
Ja. Oh, interessante Frage. Hast du da irgendwas im Blick, was du dir kaufen wollen würdest?
Ja, ich habe ein paar Spiele im Blick, die mich sehr interessieren. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie ich jetzt eventuell testmäßig dann aktiv werde, aber vor allem reizt mich Fast Fusion.
Ja, mich auch.
Das finde ich sehr interessant. Ist auch mit 15 Euro ein angemessener Preis für so ein Spiel.
Ja.
Dann Guardians of Azuma. Mhm. Also Rune Factory, Guardians of Azuma. Das ist ja Action-Rollenspiel mit Farming-Sim.
Ja.
Und wenn das erfüllt, was ich hoffe, erstmal wird deutlich besser als der fünfte Teil, der ja leider ein Flop war, dann könnte das gerade beim Erkunden der Welt, die zwar keine Open World wird, aber sehr weitläufig werden könnte in den Gebieten, ein bisschen Breath of the Wild-Feeling wecken. Da hoffe ich so ein bisschen drauf.
Ja.
Ja, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster wäre für mich auch so ein Titel, weil ich aber im 3DS Original geliebt habe. Kunitsugami habe ich noch nicht gespielt, gibt es ja auf anderen Systemen, aber das wäre auch noch so ein Ding eigentlich für mich, weil ich es unbedingt spielen will. Ja, ich denke so, das sind so die Dinge. Das Yakuza Zero habe ich auch noch nicht gespielt, das wäre auch noch so ein.
Mhm.
Also es gibt viele Launch-Titel, bei denen ich schon so ein bisschen drauf schiele. Deltarune wäre noch spannend, weil habe ich auch noch nicht gespielt. Suikoden 1 und 2 HD Remaster habe ich noch nicht gespielt, weil jetzt natürlich Switch 2.
Du nennst gerade alle Spiele, oder?
Naja, ich sind die mich interessieren. Ich sah schon einige aus. Ich habe zum Beispiel, ja, also das sind so die, auf die ich blicke. Ich denke, ich werde auch nochmal die Breath of Wild und Tears of the Kingdom anmachen, vor allem Tears of the Kingdom.
Ich werde tatsächlich dafür mein Nintendo Online-Abo erweitern, weil das habe ich bislang nicht gebraucht. Ne? N64 brauche ich nicht unbedingt, Game Advance habe ich auch auf der Wii U genug Spiele. Aber für die GameCube-Spiele und für die kostenlosen Erweiterungen ist es jetzt einfach mal Zeit.
Ja, da sprichst du was an. Einmal die kostenlosen Erweiterungen natürlich, aber auch die GameCube-Spiele werden spannend. Ich hoffe mal, dass das nicht zu lange dauert, bis der Nachschub kommt. Ich finde zwar Wind Waker, Soul Calibur 2 und F-Zero ist ein schöner Startline-Up, aber das darf nicht zu lange dauern, bis da was nachkommt.
Ja, genau.
Und da hoffe ich halt vor allem sehr bald auf Eternal Darkness.
Natürlich. Natürlich.
Wer, wenn nicht du? Jede Gelegenheit, das Spiel zu erwähnen. Nee, also von den Angekündigten, sie haben ja Nintendo so eine Grafik rausgegeben mit 10 Spielen drauf.
Ja.
Die erscheinen sollen, definitiv anscheinend. Also von Nintendo selbst nehme ich mal an. Neben den 3 Bekannten sind halt noch 7 andere drauf. Und von denen finde ich Mario Sunshine wäre schön, mal wieder zu spielen in der Originalversion und nicht in der 30th Anniversary-Version, die ja leicht angepasst war in manchen Punkten. Aber noch interessanter fände ich hier einmal Fire Emblem Path of Radiance und Pokémon XD. Pokémon XD habe ich sogar nie spielen können und deswegen wäre das mal eine schöne Gelegenheit, das nachzuholen.
Mhm.
Außerdem Shibirobo damals auf dem GameCube soll ja ein schönes Spiel sein.
Ja, ja. Gerade Fire Emblem würde mich auch sehr reizen. Das habe ich halt verpasst und es ist ja inzwischen unglaublich teuer, oder nicht, wenn ich mich täusche.
Ich habe kein wie teuer Fire Emblem Path of Radiance. Ich habe es unten liegen. Ich könnte es jederzeit, wenn ich meine Wii anschließe, spielen.
Wii
ich
ist
noch original.
Wii ist ein interessanter Punkt. Ne? Die GameCube-Hardware und die Wii-Hardware waren sehr, sehr ähnlich. Es würde mich sehr wundern, wenn am Ende der Switch 2 nicht Wii-Spiele im Virtual Console, heißt es ja nicht mehr, als Nintendo Online-App auftauchen und Wii-Spiele machbar wären.
Nintendo nennt es jetzt Nintendo Classics.
Nintendo Classics. Also ich würde mich sehr wundern, wenn da nicht Wii-Spiele auftauchen würden.
Ja, mich auch nicht. Also ich meine, die Wii war ja nichts anderes als als anderthalb GameCubes. Von der Technik her.
Ja.
Deswegen ist es sehr ähnlich. Also ich denke, wenn du die GameCube emulieren kannst, kannst du die Wii emulieren. Das Hauptproblem wird die Steuerung, die Bewegungssteuerung, weil da musst du die Joy-Cons drauf anpassen. Und es ist einfach so, dass die Joy-Cons teilweise nicht so präzise sind, wie die Remote war.
Ja, weil sie keinen Zeiger haben, na klar.
Ganz genau. Und das ist so dann die große Frage, wie sie das umsetzen.
Aber gerade den Zeiger kannst du da mit dem Mouse-Modus hervorragend emulieren.
Das stimmt.
Naja, wir werden
das
sehen.
Dann die Frage.
Ich freue mich übrigens auf, also das einzige Spiel, was ich möglicherweise neben Fast Fusion und vielleicht auch, wenn ich gerade Bock habe, die 10 Euro auszugeben für den System Seller, dieses Ausprobier-Switch 2 Spiel, ich habe den Namen vergessen.
Nintendo Switch 2 Welcome Tour.
Danke, richtig. Du hast die Vorschau geschrieben, oder?
Ich habe eine Vorschau geschrieben, ja.
Ist Cyberpunk 2077. Das habe ich nämlich noch nicht gespielt. Und dieses Spiel ist einfach vollständig und deswegen ist es sehr reizvoll, das einfach auf der Switch zu haben. Also vollständig auf der Cartridge enthalten. Das heißt, da muss ich nicht meinen internen Speicherplatz für opfern und kann es trotzdem jederzeit spielen. Und das finde ich gut, weil der interne Speicherplatz ist wahrscheinlich relativ schnell voll, wenn ich da meine interessierten Switch 1 Spiele drauf lade und die Switch 2 Spiele und dann ist halt kein Platz mehr.
Ja, das könnte wirklich passieren, dass das, deswegen habe ich auch eine SD-Karte direkt dazu bestellt bei Nintendo.
Sehr gut.
Auch wenn es nur diese 256er gibt, ich habe mal nachgeguckt, weil es müssen ja jetzt diese Expresskarten sein, die Preise sind enorm.
Ja, und das wird auch, also gerade zu Weihnachten werden die noch ordentlich hochgehen, da bin ich mir sicher, weil von den Karten gibt es nicht so viele und alle wollen die haben, alle, die eine Switch 2 haben, wollen die jetzt haben. Da gucke ich irgendwann nächstes Jahr nach.
Ja, man muss halt echt aufpassen, das ist eine Expresskarte und keine EX-Karte. Also da muss dieses spezielle EX-Logo, ich weiß nicht, also das ist wirklich so ein EX-Logo, das muss drauf sein.
Ja, genau.
Wenn das nicht drauf ist, geht diese Karte nicht. Auch wenn sie Extreme oder sonst irgendwie heißt,
genau. Reicht
das nicht. Da muss als Logo ein EX drauf sein. Und ich weiß gar nicht, was da die Karten teilweise kosten. Die sind teilweise so teuer. Ich habe ja geguckt gehabt im Vorfeld. Da gab es keine EX-Karte mit der Größe von 250, die günstiger war als die Nintendo-Karte. Mittlerweile gibt es die für 60. Ich meine, es gibt sogar mittlerweile EX-Karten offizielle für unter 50.
Okay.
Aber das sind dann die 128er. Ich glaube, die 512er zum Beispiel kriegt man zurzeit im günstigsten Preis, den ich jetzt gefunden habe, auf die Schnelle für 130.
Ja.
Also die sind noch recht happig, die Dinger. Und deswegen habe ich gedacht, dann kaufe ich einfach die von Nintendo und wenn es mir irgendwann zu klein ist und man die dann günstiger bekommt, kann ich immer noch eine neue kaufen.
Richtig. Ich bin ja tatsächlich neugierig, was passiert, wenn man eine normale SD-Karte da reinsteckt, ob die Switch-Spiele davon laufen. Das könnte nämlich sein.
Das wäre natürlich spannend. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man dann halt die Karte austauschen kann für Switch-Spiele und für Switch 2-Spiele.
Aber wir werden alles erst sehen, wenn wir die Konsole haben. Und damit
können
wir direkt auch überleiten zum nächsten Podcast, würde ich vorschlagen.
Oh ja, gute Idee, weil nächste Woche werden wir dann natürlich über die Nintendo Switch 2 sprechen. Wir werden sie uns am Wochenende jetzt ausführlich alle anschauen und dann drüber sprechen. Unsere Ersteindrücke, Zweiteindrücke, wie auch immer, dazu abgeben. Und ja, da brechen wir halt dann mit in eine neue Nintendo-Ära auf.
Genau. Wenn ihr keine Switch 2 zum Start kaufen wollt und von uns irgendwas wissen wollt zur Switch 2, dann schreibt uns doch Fragen. Dann beantworten wir die nächstes Mal.
Ganz genau. Das könnt ihr gerne per Kommentare schreiben. Ihr könnt uns auf sozialen Medien kontaktieren. Per Mail könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Da findet ihr bei uns auf der Webseite alle Infos zu, wenn ich mich jetzt nicht komplett täuschen müsste, da alles stehen.
Genau, ihr könnt uns auch auf der Straße ansprechen, wenn ihr uns seht, ist kein Problem.
Genau, ansonsten schreibt die halt einfach an redaktion@n-weg.org. Ja. Ist, glaube ich, die sicherste Adresse. Genau. Da erreicht ihr die Redaktion definitiv mit euren Anliegen.
Genau.
Beziehungsweise vor allem mich.
Ja.
Ja. Gut. Ja, das war's dann für uns von uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Tschüss.
Ciao, ciao.